aus einem Metallgitter gestaltet, das aus einem Text ist von dem, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Helmut Heißenbüttel, ein Text Deutschland 1944. Und dann gibt es zusätzlich eine Audioinstallation, durch die man Informationen bekommt über die Opfer. Das heißt, hier kommt man, wenn man das Denkmal irgendwie wahrnehmen möchte, in eine Situation, dass man eigentlich hineingehen muss. Man geht hinein, man kann dort herumgehen und man kann anfangen zu lesen, man kann gleichzeitig hören, man kann etwas eher Poetisches lesen, man kann aber auch Sachinformationen lesen. Man wird sozusagen auf mehreren Ebenen angesprochen und man ist selber dabei auch in Bewegung. Das macht eigentlich diese architektonischen Denkmäler aus, dass sie einen auch in Bewegung versetzen. Zum Beispiel das Wiener Denkmal, das ist auch dafür gedacht, dass man zum Beispiel selber auch da drauf steigen kann, auf diese Stufen steigen kann. Also es bringt einen eher in Bewegung und man ist nicht so sehr einfach vor einem bildhaften Objekt. Das nächste, bitte. Ein bisschen ähnlich ist es bei dem Deserteur-Denkmal in Köln, das auch auch so einen architektonischen Charakter hat. Und zwar ist das hier wie eine metallene Pergola. Und diese Pergola hat einen Text. Also sie ist ja als solche erstmal überhaupt nicht, erschließt sich erstmal gar nicht, was es ist. Und auf der nächsten Folie sehen wir dann den Text, der sich oben auf der Decke befindet. Also wenn man sich da drunter stellt und nach oben schaut, dann kann man einen Text lesen, der beginnt so: Hommage den Soldaten, die sich weigerten zu schießen, auf die Soldaten, die sich weigerten zu schießen, auf die Soldaten, die sich weigerten zu schießen, auf die Menschen, die sich weigerten zu töten. Und der Text geht dann immer noch weiter und er setzt sich fort. Ich glaube, ich lese es dann nochmal vor. Die Menschen, die sich weigerten zu foltern, die Menschen, die sich weigerten zu foltern, die Menschen, die sich weigerten zu denunzieren, die Menschen, die sich weigerten zu denunzieren, die Menschen, die sich weigerten zu brutalisieren, die Menschen, die sich weigerten zu diskriminieren, die sich weigerten auszulachen, die sich weigerten zu diskriminieren, den Menschen, der Solidarität und Zivilcourage zeigte, als die Mehrheit schwieg und folgte. Das heißt, also hier wird im Grunde genommen begonnen mit dem Soldaten, dem Deserteur, und es wird dann aber quasi wie so in so einer Art Kettensatz, Kettenreaktion, die Gruppe derer, die hier gewürdigt wird, immer mehr erweitert, bis hin zu allen denen, die einfach ja sich weigerten, die sich irgendwie verweigerten, wobei nicht explizit gesagt wird, worauf es sich eigentlich bezieht, sondern man muss es sich denken. Und es ist wieder hier in diesem Fall kein Tatort. Aber, und wenn wir das nächste jetzt sehen, es gibt dann in Köln-Dünnwald, also etwas außerhalb im Grünen, an der Stelle, wo eben der ehemalige Schießplatz war, dort gibt es eine Stele, wo dann ein Satz von Ludwig Baumann als Inschrift verwendet wird: Was kann man Besseres tun, als den Krieg verraten? Und dadurch, dass diese Stele, diese Schrift jetzt hier dieselbe Farbigkeit hat und dieselben Typografie, wird sozusagen eine Verbindung hergestellt zwischen dem zentral am Appellhofplatz mitten in Köln stehenden Pergola und dieser Stele, die ja sozusagen eigentlich eine ganz traditionelle Denkmalsform ist, nämlich eine, also es gibt ja unzählige Denkmäler, die einfach aus Säulen, aus Stelen bestehen und oder auch aus Obelisken, die einen Ort markieren, ne? Ja, das sind die architektonischen Denkmäler, und als letzte Gruppe möchte ich solche Denkmäler vorstellen, die eine sozusagen abstrakte Symbolik entfalten, also die versuchen, Formen zu finden, die selber eine Aussage bilden, weil sie Assoziationen wecken. Und dafür ist interessant, ein interessantes Beispiel, das Deserteurdenkmal in Ulm, das nämlich auch aus lauter großen Stahlstelen besteht, ich weiß nicht, 8 Stück oder so, die in einer Größe gestaffelt sind, also von ganz groß bis ganz klein. Und die kleine ist umgelegt, umgefallen und legt nun die anderen nächstgrößeren auch, wirft sie auch um. so dass eine Art Domino-Effekt erzeugt wird. Und man imaginiert natürlich, wenn man das sieht, dass dann die nächste und die übernächste auch noch umgekippt werden. Und das heißt, hier wird eigentlich so ein Bild erzeugt oder so eine Assoziation, auch das ganz Kleine, die ganz kleine Stele kann was in Bewegung setzen, kann die Großen umkippen, indem sie einen solchen Domino-Effekt erzeugt. Also es ist eigentlich eine sehr einfache und sehr klare Bildsprache, finde ich, die hier eher darauf abzielt zu sagen, der Einzelne ist gar nicht so machtlos, der Einzelne kann auch schon etwas bewegen. Es ist, im Grunde geht es hier gar nicht um das Opfer, es geht hier nicht um den Tod, es geht nicht um das Opfer des Deserteurs, der hingerichtet wurde, sondern hier geht es eigentlich ausschließlich um das Betonen dessen, welches Potenzial darin besteht, dass Einzelne sich widersetzen. Und in diesem Fall ist auch hier wieder das Tucholsky-Zitat mit verbunden mit dem Denkmal, nämlich hier lebte ein Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen, Ehre seinem Andenken. Also hier ist es auch wieder ein sehr grundsätzliches Deserteursdenkmal und nicht so spezifisch auf die Nazi-Armee bezogen. Noch ein weiteres Denkmal, das sozusagen eine völlig neue Bildsprache erfunden hat, ist von Patrizia Pisani in Berlin. Das heißt, nennt sich Denkzeichen für die Opfer der NS-Militärjustiz auf den Morellenbergen. Und es handelt sich hier um das Gelände, auf dem eben auch in Berlin die Deserteure hingerichtet worden sind. Ein Gelände, das sehr lange Zeit überhaupt nicht zugänglich war und wo es sehr schwierig war, überhaupt an die Stelle zu kommen, wo die eigentlichen Erschießungen stattgefunden haben. Und die Künstlerin hat hier eine sehr interessante Lösung gefunden. Sie hat nämlich an den Wegen, die nun quasi durch dieses Gelände führen, Verkehrsspiegel aufgestellt. Können wir das nächste Bild noch bitte sehen? Und diese Verkehrsspiegel sind teilweise leer, also einfach reine Spiegel, und teilweise haben sie aber auch Textinschriften, die bestimmte Informationen, also Sachinformationen enthalten und die auch quasi das Gelände so umkreisen, dass man weiß ungefähr, wo die Erschießungen stattgefunden haben, und man wird sozusagen durch diese Verkehrsspiegel dorthin geführt. Und nun hat der Verkehrsspiegel ja eine sehr klare und sehr einfache Symbolik, nämlich der Verkehrsspiegel gibt Einblick in etwas, was sonst sehr schwer zu erkennen ist. Das heißt, hier geht es eigentlich darum, Einblick zu verschaffen. Einblick in etwas, was sich bisher den Blicken entzieht oder den Blicken entzogen worden ist. Und insofern finde ich, ist das auch eine sehr interessante Form, eben durch ein Alltagsobjekt in diesem Fall, ein Alltagsgegenstand aus einem völlig anderen Kontext, eine sehr klare Symbolik zu entfalten. Ja, das sind jetzt erstmal die Beispiele, die ich zeigen wollte aus anderen Städten, um so ein bisschen mal das Spektrum dessen, was sich so an Möglichkeiten entwickelt hat, zu zeigen und dass es eben auch verschiedene Hauptrichtungen gibt. Ja.
Vielen Dank erstmal für ja, interessant. Gerade bei der Pergola musste ich auch gerade an ein Denkmal denken oder ein Mahnmal an die Opfer des NSU, was letztes Jahr feierlich eröffnet wurde am Landtag. Also interessant auf jeden Fall. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie Sie jetzt aus kunsthistorischer Perspektive das Erfurter Denkmal jetzt auch vor dem Einblick sozusagen in die Breite der Formen der Deserteursdenkmäler in Deutschland einordnen.
Ja, können Sie das nächste noch mal gerade zeigen? Also ich würde das Erfurter Denkmal ganz klar auch jetzt in diese letzte Gruppe einordnen, die eben so versuchen, neue Symboliken, also auch abstrakte Symboliken zu entwickeln. Und ich finde, man kann jetzt vor dem Hintergrund des Gezeigten auch sehen, dass Erfurt zum einen ziemlich früh dran war, verglichen mit den meisten anderen Städten. Das muss man einfach auch mal würdigen. Ich sage das jetzt mal als eine, die damals noch nicht in Thüringen war. Also bin erst später gekommen. Und zum anderen, finde ich, ist das auch nochmal eine sehr interessante Form, eine Symbolsprache zu entwickeln, die zwar irgendwie abstrakt ist, aber doch sehr, sehr unmittelbar verständlich. Denn diese Stelen, die wir jetzt ja hier haben, die sind zunächst mal nicht wirklich anthropomorph, also es sind nicht wirklich die Form von Menschen, aber trotzdem sind sie es so ein bisschen, man ahnt es doch irgendwie, man hat sozusagen diese Assoziation an Soldaten, die in Reihe und Glied stehen, obwohl sie gar nicht wirklich wie Menschen aussehen. Und dann gibt es diese eine, die sich so ein bisschen zur Seite dreht. Es ist, finde ich, sehr subtil. Das ist ja auch gar nicht so ganz grob, ne? Sondern sie dreht sich so ein bisschen zur Seite. Und dieses ein bisschen zur Seite drehen führt dann gleichzeitig dazu, dass sie von hinten aber auch also praktisch eine wirklich anthropomorphe Gestalt annimmt. Sie wird ja zum Menschen. Das ist eigentlich das Faszinierende. Diese Figur wird zum Menschen, indem sie sich ein bisschen herausdreht und nicht mehr mitmacht oder nicht alles mitmacht. So. Und das, ich finde, das ist eine Bildsprache, die sehr, obwohl sie so abstrakt ist, auch gleichzeitig sehr verständlich ist. Und ich finde, das ist eigentlich immer das Beste, was Kunst leisten kann. Also insofern würde ich auch sagen, dass das Erfurter Denkmal auch im Vergleich jetzt so der ganzen, und ich habe jetzt schon wirklich die prominenten Beispiele auch herausgesucht, wirklich sich sehr gut sehen lassen kann.
Thank you.
Vielen Dank für den historischen Blick, für den kunsthistorischen Blick. Jetzt möchte ich natürlich auch gerne, auch wenn ich noch ein paar Fragen habe, aber die stelle ich mal hinten an, gerne auch Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, dass Sie ja Fragen stellen können an Bodo Ramelow oder auch an Verena Krieger.
Also erstmal herzlichen Dank natürlich für diese Schilderung aus der Geschichte, aus der Konfliktgeschichte, im Engagement und auch diese Einordnung, die ich jetzt auch sehr spannend fand, für auch für Erfurt letztlich. Und was jetzt beides, Sie haben es nochmal auf den Punkt gebracht, dass die Auseinandersetzung um Denkmäler eben auch ein lohnenswerter Prozess der Demokratie ist, des Engagements. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie kann man auch etwas darüber sagen, ob die Deserteursdenkmäler gescheitert sind, dass es also Initiativen gab in Deutschland oder Österreich, wo über diesen langen Prozess jetzt eben das Ergebnis war, dass es diese nicht gibt?
Naja, ich komme nochmal auf das Marburger zu sprechen. Also das Marburger ist am Ende nur als mobiles Denkmal dann eine Zeit lang zu sehen gewesen und dann hat man es auf dem Bauhof verschwinden lassen. Dann taucht es irgendwann wieder mal kurz auf. Wo es jetzt ist, weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass die Auseinandersetzung darum am Ende dazu geführt hat, dass man dann das Jägerdenkmal in Marburg umgestaltet hat. Das ist das, wo den Jägern, den Marburger Jägern, das sind die, die im Kern mit dem Studentenchor Marburg, dem Stukoma, nach Thüringen gekommen sind und hier die Arbeiter erschossen haben. Und deren Heldengedenken hat ja noch bis vor 20 Jahren in Marburg als Heldengedenken stattgefunden. Insoweit hat das Deserteursdenkmal etwas ausgelöst, was am Ende auch eine Beschäftigung mit diesem Jägerdenkmal mit verbunden hat. Ich sag mal, also für mich, hier nebendran sind ja die zwei Zellen. Und im Landtag ist die Gestapo-Zelle. Also auch dort, dass wir in beiden Fällen in der Stadt Erfurt, und da sag ich, bin ich stolz auf das, was Zivilgesellschaft in Erfurt wirklich immer wieder angestoßen hat, dass diese Zellen, also die Landtagszelle habe ich noch als Papierlager kennengelernt, und über Jahre hinweg wollte niemand von den Oberen darüber reden. Man hatte immer das Gerücht und so, und irgendwann kam dann die Entscheidung, ja, wir widmen uns jetzt der Zelle. Und aus der Zelle ist der Gedenkort geworden. Und hier oben war die Frage, was wird mit der Kaserne passieren? Das hat lange in der Schwebe gehangen. Und dass jetzt das Angebot da ist, sozusagen passend zum Denkmal auch über die Zellen jetzt nachzudenken, und hier sind sie, das finde ich eigentlich eine positive Herausforderung, bei der ich sage, da ist die Auseinandersetzung, selbst wenn sie mal phasenweise gestolpert hat oder nicht ganz gut gelaufen ist, am Ende, wenn man zäh dranbleibt, das zeigen mir jetzt auch die Befunde, die ich gerade gesehen habe, am Ende bleibt es, dass man über eine lange Distanz die Diskussionen führen muss und nicht vorher in die Knie gehen soll.
Ja, ganz kurz zu Annegret. Meines Wissens ist das älteste Deserteursdenkmal in Braunschweig gewesen und das wurde dann gestohlen. Da ist jetzt nur so ein Zeichen, dass da mal ein Denkmal war, das dann gestohlen wurde. Also auch das passt gut zu dieser Geschichte, die Sie gezeichnet haben. Dann habe ich eine Frage an Bodo Ramelow, die der allerersten Stunde. Ich habe mich immer gefragt, warum heißt es eigentlich Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur, obwohl man es an so einem historischen Ort hat, denn hier war ja das Gericht, und im Unterschied zu diversen Soldaten auf Schlachtfeldern, die man dann wirklich nicht zuordnen kann, da gibt's ja Akten und man hat ja Namen, und wir haben ja oft bei Veranstaltungen dann immer mal den einen oder anderen dann auch stellvertretend dann als herausscheinen lassen. Also das ist ja auch eine Entscheidung. Wir hatten ja dieses Spektrum an Namen. Und dann wollte ich auf eine Frage antworten. Schulklassen, also ich war schon mehrfach mit Schulklassen dort und jetzt gerade erst heute Morgen, denn Bodo Ramelow hat am Montag unsere Schule TGS 2 im Roten Berg besucht und hat da ein kleines Video aufnehmen lassen zu dem Thema, so in 2 Minuten. Das hatte ich einen Tag später gezeigt. Und dann wollten Schüler dahin, aber warum? Besonders interessiert hat sie das Faktum, dass da auch Gewerkschaftsjugendliche das gemacht haben. Also dieser Notaspekt, der Künstler brauchte Hilfe, damit es schnell genug im Zeitfenster klappt, hatte plötzlich nochmal einen ganz anderen Bezug. Es waren dann plötzlich Schüler und Schülerinnen, die sonst nicht so an diesen Themen so hängen. Die wollten das tatsächlich mal sehen, was Leute bisschen älter als sie mitgemacht haben.
Die Frage nach dem Unbekannten.
Naja, ich habe die Entstehungsgeschichte ja vorhin erläutert. Wir reden von vor 30 Jahren. Rüdiger, da wussten wir noch gar nichts. Wir wussten nicht, wo die Zellen sind. Wir hatten nur das Gerücht, die Zellen sind da. Aber richtig gesehen hatten wir sie nicht. Und es war auch die Frage, ist das der richtige Ort? Nach allem, was ich heute weiß, ist das kein Ort gewesen, an dem erschossen wurde, wo es jetzt steht. Die Entscheidung, ja, aber das wussten wir alles nicht. Rüdiger, heute kann man das alles klug sagen, weil das entstanden ist aus dieser Debatte, dass man dann angefangen hat, Spuren zu suchen. Was wollten wir? Wir wollten den 8. Mai. Ich komme noch mal auf den heutigen Tag. Wir wollten bildungspolitisch, gewerkschaftlich, bildungspolitisch den 8. Mai vorbereiten mit Gewerkschaftsseminaren. Also mit Wissensvermittlung, was bedeutet 8. Mai, was bedeutet 50. Jahrestag. Und da war das Denkmal in der Form nur ein Vehikel, ein bildungspolitisches Vehikel. Dass daraus eine völlig andere Diskussion entstanden ist, macht mich heute glücklich. Dass ich einfach sage, die Selbstverständlichkeit, mit dem sich eben auch der militärische Petersberg damit in eine zivilisatorische Verwandlung begeben hat, auch eine Metamorphose des Bergs. Es ist immerhin das größte Denkmal. Der Petersberg ist das größte Denkmal, das Thüringen hat. Und wir hatten, als wir angefangen haben, nicht geahnt, dass wir noch ganz andere Prozesse mit anstoßen. Und ich persönlich kann nur sagen, ich bin immer wieder sehr positiv überrascht, was an Veränderungen mittlerweile um den Petersberg alles stattgefunden hat. Und dass es nicht ganz streitfrei war, allein die Frage, wie hier, ob hier Kleingärten verändert werden, ob die Wegebeziehungen über den Petersberg verändert werden, das sind ja alles Dinge, die man alle dann in dem Kontext zuordnen kann. Aber das Denkmal selber war eigentlich eine pädagogische, also eher eine pädagogische Idee, mit unseren jungen Gewerkschaftern einen Punkt zu finden, wie wir über den 8. Mai reden können. Und ausgehend von dem 8. Mai, wie wir über die Wehrmachtsverbrechen, also über die NS-Verbrechen und die NS-Zeit als Menschheitsverbrechen ins Gespräch kommen. Das war der Anstoß. Und da ging es tatsächlich, und deswegen der Unbekannte, Deserteur, weil es wird immer dem unbekannten Soldat gedacht. Und dem Deserteur wird gar nicht gedacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen keine Heldenverehrung. Also wir wollten ausdrücklich keine Heldenverehrung, weil wir auch keine Personifizierung wollten. Und das war der Ausgangspunkt, der dann, und da bleibe ich dabei, von Thomas Nicolai künstlerisch auf eine geniale Art umgesetzt worden ist. Als ich die Entwürfe von Thomas gesehen habe, war ich überzeugt im selben Moment. Die Frage, also Jury oder nicht Jury, mir hat sich das erschlossen, weil ich hatte null Fantasie, mir vorzustellen, wie dieses Denkmal aussehen könnte. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Ich habe auch gespürt, dass ich mich dem nicht nähern kann. Ich merkte, ich habe da eine Blockade im Kopf, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann kam über diese Diskussion, da gibt es einen Künstler, der könnte sich was vorstellen. Und dann saßen wir da und haben gesagt, großartig. Und dann entstand darum, wie können wir das entstehen lassen?
Vielen Dank. Vorne in der ersten Reihe gibt es noch eine Frage.
Ja, ich habe eigentlich keine Frage, sondern eher auch von meiner Perspektive. Ich habe auch mit zu den Unterstützern gehört. Mein Name steht auf der Tafel dort auch mit dabei. Und gerade so in Vorbereitung auf die Veranstaltung denkt man eben auch noch mal drüber nach, wie das Ganze gelaufen ist. Also es war ja wirklich auch eine breite Gruppe von Menschen, die sich da engagiert haben. Bodo hat vorhin ja auch gesagt, die finanzielle Seite hat ja auch eine Rolle gespielt. Also es wurden ja auch Spenden dafür gesammelt. Das ist ja auch nicht zu übersehen. Wenn ich Besucher habe, führe ich die natürlich gerne auf den Petersberg und nehme den Blick von oben auf das Denkmal gerne wahr. Was ich für ein Anliegen hätte, die Beschreibung, die dort unten steht für das Denkmal. Ich glaube, wir sollten versuchen, im Rahmen jetzt auch dieser Aktivitäten, dass wir diese Beschreibung ein bisschen anregen, dass die besser gestaltet wird. Ich glaube, die wird der ganzen Historie der Entstehung nicht gerecht.
Die Anregung nehmen wir, glaube ich, mit. Vielen Dank. Gibt es Fragen oder weitere Wortmeldungen?
Ich will nur eine Ergänzung geben, Bärbel, dass Holger Poppenheger damals als zuständiger Minister dafür gesorgt hat, dass es zu einem der Gedenkorte Deutschlands wurde. Muss man einfach mal sagen, das fand ich beeindruckend positiv, dass Holger gesagt hat, also wenn es darum geht, wo sind denn die Gedenkorte Deutschlands? Dass das von ihm die Initiative war, dass das das Denkmal des unbekannten Wehrmachtsdeserteurs auf dem Petersberg ist. Und das ist die Beschreibung, die da steht. Aber tatsächlich, es gab verschiedene auch Hinweisschilder und wie oft sind die kaputt gemacht worden. Also jedes Mal, wenn da wieder eine Wegeführung war, wo darauf hingewiesen wurde. Also deswegen, es ist so für mich die Erinnerung an das gelbe Dreieck, das lange vor dem Gewerkschaftshaus gestanden hat, bis es in der Mitte zerkratzt worden ist, weil ein Name rausgekratzt worden ist. Und damit ging so ein Zerstörungsprozess einher. Und dann merkt man auch, dass so ein Ort, so ein Objekt dann auch immer wieder Leute animiert. Denk an die Buchen von Buchenwald. Wie viele sind davon schon abgeknickt worden? Was müssen das für erbärmliche Menschen sein, die eine Buche zerstören, die an einen getöteten Menschen erinnern? Da merkst du, dass diese Arbeit dann trotzdem immer wieder Kraft kostet, zu sagen, ja, so. Und deswegen sage ich, ich fand es großartig, als die Idee kam, Martin Rambo meldete sich irgendwann und sagte, jetzt gehen wir langsam auf den Jahrestag zu, was machen wir denn? Und ganz viele haben mitgemacht. Und da war ich ganz happy und habe gesagt, das ist doch großartig. Und wenn jetzt auch Frank Sonnabend sagt, hier sind die Zellen, was könnte gemacht werden? Und die Ausstellung ist jetzt da. Also ich meine, das ist wieder so eine Vitalisierung mit dem Thema, die nächste Etappe anzugehen. Und die Veränderung des Berges hat es verdient. Auch das wiederum nicht zu einer Heldengeschichte zu machen, sondern zu einer für mich zivilisatorische Rückeroberung der Erfurter, die sich diesen Berg rückerobern und ihn für sich auch annehmen als ihren Ort. Mit der Vielfalt, der Ambivalenz, mit der kriegerischen, mit der auch religiösen Bedeutung, mit all den vielfältigen Varianten. Und da bietet das Denkmal eine Facette von vielen weiteren.
Noch eine weitere Frage?
Das hier mit diesen Zellen, das macht mich doch traurig im Angedenken, wie Erfurt mit Gerd Schramm umgegangen ist. Denn er kann ja genau hier oben gesessen haben. Und was für mich tragisch ist, ich bin genau vor 60 Jahren an das Nettelbeck-Ufer 17 gezogen, habe da den Laden ausgebaut und viel später mitgekriegt, dass zwei Häuser weiter, da wo der kleine Laden ist, dass in dem Haus Gerd Schramm gewohnt hat. Und hier wäre das im Rahmen dieser Umbenennung Nettelbeck-Ufer, wäre das doch direkt ein direkter Bewohner, der wegen seiner braunen Hautfarbe hier oben im Knast gelandet ist und dann im KZ in Buchenwald und so weiter. Also hier wäre doch ein Mensch direkt aus der Straße gewesen. Und dann machen die da so ein Stückchen, wo es nur ein einziges Haus, nämlich die Schule gibt, und benennen das nun nach Gerd Schramm. Also das fand ich nicht sehr passend. Und wie gesagt, diese Zellen hier, die wühlen das nochmal in mir auf.
Weitere Fragen?
Ich finde es natürlich klasse, dass jetzt nach 30 Jahren sozusagen dieses Netzwerk eigentlich sich wiedergefunden hat, wenn ich das richtig sehe. Und die Vitalisierung, von der Bodo Ramelow gesprochen hat, jetzt so lange ist und auch so ein großer Zuspruch da ist. Für mich ist schon die Frage, wie quasi dieses Denkmal dauerhaft irgendwie getragen wird oder irgendwie betrieben wird. Es ist eigentlich städtisch, habe ich irgendwo gelesen. Also in der Pflege der Stadt war mir neu. Ich bin auch städtische Kulturakteurin. Also wie sozusagen die Perspektive gibt's da? Kann das jetzt vielleicht in Zukunft auch aussehen? auch jetzt mit den Gestapo-Zellen zusammengedacht oder mit anderen Orten, die auf dem Petersberg sind, das Militärgericht. Also es gibt ja diese also es gibt ja hier verschiedene historische Orte. Und im Moment ist ja mit dem Kommandantenhaus ist ja sozusagen ein Teil die Festungsgeschichte, das andere, was hier jetzt sozusagen Verbrechensgeschichte ausmacht, ist ja bisher konzentriert auf das Wehrmachtsdeserteursdenkmal, wenn ich das richtig sehe.
Also die Frage, wem gehört es, sollten wir lieber nicht thematisieren. Es ist öffentlich gewidmet und ich lege keinen Wert auf eigentumsrechtliche Verpflichtungen, denn den Kulturverein Mauernbrechen gibt es nicht mehr. Der ist abgewickelt, derjenige, der die Rechnungen bezahlt hat, existiert als Rechtsperson nicht mehr und da bin ich auch froh drum, weil auch das Kapitel ist abgeschlossen. Und das Denkmal ist dauerhaft und gepflegt wird es tatsächlich von denen, die sich hier oben insgesamt um die Pflege kümmern. Das sehe ich auch, das will ich auch ausdrücklich sagen. Aber es zu vitalisieren wäre jetzt Aufgabe in der Konzeption, wenn es um den ganzen Berg geht. Weil dazu gehört genauso der Paradiesbaum, der einen eigenen Akzent setzt und all die anderen Orte, die Sie gerade auch benannt haben. Ich glaube, es gehört einfach zu der Frage der Finalisierung, wenn auch das Gebäude hier, die Defensionskaserne, fertig ist, wenn die Frage geklärt ist, ob man möglicherweise noch eine Verbindung schafft zur Petersbergkirche, was ich persönlich sehr begrüßen würde, damit auch das Nutzungskonzept sich an der Vielfalt des Ortes hier oben. Und dieser Ort hat eine viel größere Bedeutung. Es gab schon Gründe, warum ich sehr darum gekämpft habe, dass das hier eigentlich der richtige Ort für ein Landesmuseum für Thüringen wäre. Aber an die alte Wunde will ich gar nicht mehr ran. Das habe ich abgeschlossen. Das ist damals kaputt gequatscht worden, was ich schade finde. Aber es gab Gründe, warum ich gesagt habe, eigentlich ist der Ort geeignet, der ganze Ort geeignet. Viel, viel mehr von Thüringen, über Thüringen, für uns selber, aber auch für Gäste, die zu uns kommen, als offenes Angebot darzustellen. Da haben wir einige Facetten, die immer noch da sind. Und die Petersbergkirche, da muss ich auch einfach mal sagen, bin ich dankbar, dass die Landtagsabgeordneten aus Erfurt über die Parteigrenzen hinweg in der Nacht entschieden haben, die wird gemacht, die wird saniert, die wird hergestellt und sie wird eine besondere Einladung sein an Gäste, die kommt und die Petersbergkirche zieht. Sie ist einfach ein wunderbares, ursprünglich entstanden als eine vorübergehende Präsentation und ich wünsche ihr ein langes Leben, weil es ist einfach großartig, die Art, wie sie sich verändert hat. Und ich sehe das an den anderen Gebäuden auch. Ich sehe auch das, was Frank Sonnabend aus diesem Gebäude gerade zaubert. Es ist einfach unbeschreiblich positiv und es ist eine Kraft. Und da sage ich auch, dass Frank Sonnabend den Mut hatte, das anzugehen und die Kraft, durch Schwierigkeiten zu gehen, es ist nicht banal. Große Anerkennung von mir, dass alle, die sowas angefasst haben, dann über eine lange Distanz auch zusammen unterwegs sind. Und dem Berg hat es ungemein geholfen. Vor 35 Jahren sah der Berg völlig anders aus. Und meine Erfahrung war immer, wenn ich mit geborenen Erfurtern geredet habe, dann waren die immer ganz irritiert, was ich über den Berg weiß. Und ich war irritiert, was sie über den Berg nicht wussten. Das war für sie eine unbekannte Welt. Und deswegen sage ich, das finde ich das eigentlich Spannende. Und deswegen bin ich eigentlich über die Entwicklung total froh. Und ich habe jetzt das Foto mit Ludwig Baumann letzte Woche nachgestellt. Es gibt da ein Bild, wo ich mit meinen zwei kleinen Söhnen da mit Ludwig Baumann an der Stelle stehe, wo jetzt das Denkmal ist. Und meine Söhne waren gerade da. Und ihnen jetzt zu zeigen, dass sie nicht nur groß geworden sind, sondern dass mit einem Selbstverständlichkeit dieses Denkmal jetzt mitten in der Stadt, auch in den Herzen, da ist. Das finde ich das eigentlich Gute.
Ja, ich habe noch eine Frage als Bildungsakteur vielleicht und als jemand, der in der Zeit, wo die Diskussion um das Denkmal geführt wurde, noch Kind war. Und zwar, genau, für mich ist das ja so ein, vielleicht so ein idealtypisches Beispiel dafür, was Bildungsarbeit, und das haben Sie ja nochmal total betont, dass es auch eine Wurzel in der Bildungsarbeit hatte, was Bildungsarbeit erreichen kann, wenn sie sich selbst als Partizipation ernst nimmt und wenn sie sich traut, in Kontroversen reinzugehen. Und das, ich sage, wäre aus meiner Sicht so ein Ideal auch für Bildungsarbeit, gerade in einer Zeit, wo auch Sachbeschädigungen an Gewerkschaftseigentum wieder an der Tagesordnung sind. Da sind wir, glaube ich, auch wieder nah an den 90ern so. Und genau, mich würde einfach noch so ein bisschen interessieren, welche, vielleicht gibt es so einen Kern von Erfahrungswerten an an diejenigen, die auch heute Bildungsarbeit machen, gewerkschaftliche Bildungsarbeit machen, gewerkschaftliche Arbeit machen, insgesamt historische Bildung machen, so einen Kern an Erfahrungswerten aus dieser Debatte, aus der Auseinandersetzung damals, die es sich lohnen würde, weiterzugeben.
Sehr gute Frage. Ich habe mir nämlich ziemlich genau wortgetreu diese Frage auch aufgeschrieben. Vor dem Hintergrund von erstarkendem Rechtspopulismus und lautstarken Forderungen einer sogenannten erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Also das sind ja eben auch Zustände heute.
Naja, ich habe den Vormittag bis Mittag ja erlebt in einem Raum, der heute vor 80 Jahren ausgebrannt war, Schießscheiben zugemauert und zerstört. Und in zwei oberen Etagen waren russische Soldaten, die sich durch den Reichstag dann nach unten gekämpft haben. Und unten im Keller waren noch die Wehrmachtssoldaten, die dachten, den letzten Volkssturm da abbilden zu müssen. Also ich meine, ich habe den Vormittag bis Mittag im Reichstag verbracht. Und da gehst du entlang an den Schriftzeichen, wo die Soldaten, die russischen Soldaten auf Kyrillisch oder die ukrainischen und die belarussischen Soldaten alle ihre Verewigung hatten. Und auch da wieder, das sollte doch alles nach 90 auch verschwinden. Also da bin ich auch froh, dass es mutige Menschen gab, die gesagt haben, das bleibt. Auch das ist Teil unserer Geschichte. Also wir können nicht unsere Geschichte als Disneyland umbauen. Wir müssen es mit den Brüchen. Das ist wie Schloss Schwarzburg. Schloss Schwarzburg im Schwarzer Tal ist bewusst so gewählt, dass es mit den Brüchen sichtbar ist. Die Brüche sind das Entscheidende, dass es zum NS-Vorzeigeobjekt gemacht werden sollte und das architektonische Konstrukt des Gebäudes nach innen völlig zerstört ist und Eisenbahnschwellen reingelegt worden sind. Und in diesem Bruch ist es jetzt in einem Status, in dem es erhalten ist, in dem es nutzbar ist, aber es ist nutzbar mit Sichtbarkeit auch der Zerstörung. Und ich glaube, das ist das, die geschichtspolitische Erinnerungskultur, die man uns aufzwingen will, ist eine, bei der wir Wieland und Herder und Schiller und Goethe als positives Disneyland um uns herum machen und am besten vor Buchenwald irgendwie Kulissen stellen oder es unter dem geschichtspolitisch unter das Gras wachsen zu lassen. Darüber reden wir doch lieber nicht mehr. Warum sollten wir denn darüber reden? Und ich erlebe jedenfalls auf Facebook und Instagram und X und wo nicht alles, die ganzen Menschen, die mich dann attackieren, weil ich habe ja jetzt Werbung gemacht die ganze Zeit. Diese Webseite vom Deserteursdenkmal ist wunderbar geworden. Danke, die sich darum kümmern. Das ist so sichtbar und das habe ich jetzt gerne sozusagen überall dran gehängt. Und dann kommen die Kommentare drunter. Was soll der alte Scheiß? Hört doch auf damit und ihr wollt unser Volk beschmutzen und all so ein Zeug. Und dann denke ich, jo, das ist jetzt das dritte Mal in meinem Leben. Also ich bin alt genug, aber das ist die dritte Welle, die ich jetzt in meinem Leben erlebe. Und ich bin nicht willens daran, jetzt in die Knie zu gehen. Ich bin es auch vorher nicht. Aber es ist massiv, wenn du dann in diesem Reichstag die größte Sitzgruppe dort sitzen siehst und hörst, wann sie bei der Rede von Steinmeier heute tatsächlich dann auf einmal abfällig reagieren. Und ich will sagen, bei allem, was ich heute gehört habe, mich freut, dass Julia Klöckner heute zum ersten Mal in einer solchen Gedenkstunde das Leid der Frauen als allererstes vorne dran gestellt hat. Der Vergewaltigten, der sexuell Unterworfenen, der brutal Zerstörten und Kaputtgemachten. Und da hat sie universell von gesprochen. Das fand ich spannend, dass dieser Blickwinkel, der über den auch nie geredet wird, Und die Art und Weise, wie sie es dann gemacht hat, zu sagen, ja, die Männer, die nach Hause kamen, die haben dann nicht gefragt, was ist dir passiert, weil sie Angst hatten, dass dann die Frau zurückfragt, und was hast du gemacht? Da habe ich gedacht, ja, das ist der Teil. So, und dann sitzt diese große Sitzgruppe da und verzieht keine Miene. Und dann sage ich, ja, und dann müssen wir aufpassen, dass wir uns davon nicht erschüttern lassen, dass man da an der Stelle trotzdem mutig weitermacht. Und jetzt zur Frage nochmal zum Denkmal. Ich will das zu dem Denkmal und der Bildungsarbeit. Wir haben damals, und das will ich einfach sagen, es war eine besondere Zeit. Keiner von uns hat seine Rolle als Hauptamtlicher der Organisation A, B oder C verstanden. Wir haben uns verstanden als verschworene Gemeinschaft im Juri-Gagarin-Ring 150. Wir haben die Wände dort umgewandelt zu Ausstellungsflächen. Der Kulturverein hat uns zusammengebracht als Vehikel, um zu sagen, wir wollen über Kultur die Auseinandersetzung zu diesen Themen. Also nicht bunte Bilder an die Wand hängen, die schön sind, sondern provozierend auch Kunst und Kultur mit einbringen. Insoweit hat Christian Paschold mal in Mainz die Rheingoldhalle verschönert mit ikonografischen Bildern von Birgit Breuel, die Betende, und hat aus einem Bücherberg von den Büchern, die alle auf die Müllhalden geschmissen worden sind, eine Mauer gebaut. Das war ziemlich provokant und hat diesen Gewerkschaftstag ziemlich durcheinander gebracht, dass wir aus Thüringen auf einmal Künstler und Kunst mitbrachten, die sehr anstößig war. Deswegen war für uns diese Form Kulturarbeit eine, bei der wir gesagt haben, wir reduzieren uns nicht einfach nur auf unsere Aufgabe als Gewerkschaftssekretär. Und tatsächlich, wenn wir Einigungsstellen hatten, das Geld, das wir damit eingenommen haben, haben wir fürs Denkmal gespendet. Also damit man auch weiß, wo die Geldquellen her waren. Das Geld ist gesammelt worden, aber auch da, wo wir hauptamtlich tätig waren, haben wir geguckt. Die eigentliche Besonderheit war, dass wir aus den Gedanken, die in der Bildungsarbeit entstanden sind, auch materiell die nächsten Etappen haben entstehen lassen, indem jeder über seinen Schatten gesprungen ist und gesagt hat, wir wollen, dass gemeinsam das entsteht. Und deswegen sage ich auch, wenn der Entwurf von Thomas nicht so gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir uns aufgemacht hätten, das Wagnis einzugehen. Und wenn ich gewusst hätte, wie viel graue Haare mir das einbringt, bis es fertig ist, weiß ich auch nicht, ob ich vorher freiwillig die Entscheidung getroffen hätte. Aber dieses Gefühl, wir ziehen alle an einem Strang, das war es, bei dem es dann Spaß gemacht hat, zu sehen, wie auch die jungen Leute alles, was sie selbst haben, mit ihrer Händearbeit dort entstehen lassen, war für sie auf einmal ein Rückanker. Und dann merkst du auch, was das bedeutet. Und einer der jungen Leute hat anschließend seine Bewerbung bei der Bundeswehr zurückgezogen und hat Abstand davon genommen. Er hatte schon unterschrieben. Er wollte eigentlich zur Bundeswehr gehen. Mhm. Fand ich auch spannend, dass da auf einmal so ein ganz anderer Impuls an Diskussion unter den jungen Leuten war.
Ich würde sagen, eine sehr positive und kraftgebende Abschlussanekdote. Sicherlich müssen wir und wir sollten schon gar nicht diese Diskussion jetzt hier abbrechen. Die kann natürlich gerne noch in anderen Formaten auch im Zuge der Veranstaltung rund um das Deserteursdenkmal auch weitergeführt werden oder auch gerne bei einer Apfelschorle oder einem Käffchen jetzt hier draußen noch. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr herzlich bei Verena Krieger für die kulturhistorische Einordnung bedanken und auch bei Ihnen, Herr Ramelow, als Zeitzeuge diesmal und Akteur und natürlich auch bei Ihnen bedanken für die rege Diskussion, für das rege Interesse. Danke. Tschüss. Das war der Veranstaltungsmitschnitt zur Podiumsdiskussion 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa, 30 Jahre Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt. Stattgefunden hat das Ganze am 8. Mai auf dem Petersberg, genauer gesagt in der Defensionskaserne auf dem Petersberg, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung, die eben die Geschichte des Denkmals, die historische Ebene, aber auch den Bezug zum Heute, hier und jetzt herstellt. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß im Programm von Radio Frei.